Liebe, dann mach, was du willst. Meine Frau hat mir heute Morgen noch gesagt, pass auf, das kann auch falsch verstanden werden. Ja, es soll ja auch nicht bei der Schlagzeile bleiben. Es soll ja noch ein bisschen was dazukommen. Meine Frau konnte heute nicht mitkommen, die ist im Krankenhaus als Krankenschwester aktiv und muss heute also arbeiten. Vor 2-3 Jahren, als ich selber noch im Jugendkreis war, oder vielleicht sind es auch ein paar Jahre mehr, da gab es immer ein wiederkehrendes Thema, das also ganz, ganz regelmäßig kam. Vielleicht ist das heute gar nicht mehr so relevant, aber aus manchen, was ich in der letzten Zeit gehört habe, habe ich gedacht, das könnte den einen oder anderen immer noch betreffen. Und zwar war die Fragestellung immer, was darf ein Christ und was darf ein Christ nicht? Und da gab es also ganz viele verschiedene Antworten, ganz unterschiedlich. Nur komischerweise, eine Antwort hat man uns damals nicht mitgegeben, nämlich die Antwort, die Frage ist falsch. Ich denke, die Frage ist falsch, denn die Frage, was darf ich und was darf ich nicht, ist ja eigentlich immer die Frage, wie weit kann ich gehen, dass Gott mich gerade so nicht rausschmeißt. Aber die Frage sollte doch ganz anders sein. Was kann ich tun, damit Leben gelingt? Was kann ich tun, damit ich Gott näher komme? Was kann ich tun, damit mein Leben Spuren in dieser Welt hinterlässt, die segensreich sind? Ich habe da immer so ein Bild vor Augen. Ich habe sogar noch ein bisschen im Internet geforscht, ob ich das nicht mal finde. Aber den Zeichnen, das lasse ich lieber. Aber stellt euch vor, so in einem schönen blauen Meer, da ist eine Rieseninsel. Und die hat rundherum Steilküsten und ist obendrauf so richtig grün, bewachsen. Ganz viele Bäume, ganz viele Früchte. Sowas gibt es bestimmt. Und jetzt läuft jemand auf dieser Insel rum. Es gibt zwei Möglichkeiten. Ich kann die Früchte dieser Insel genießen. Und ich kann da leben und kann ja, dieses kleine Paradies so richtig nutzen. Oder ich kann immer gucken, kann ich nicht irgendwie die Grenzen erweitern? Also ich kenne das von Rügen oder auch von Usedom. Wenn man da oben auf den Steilküsten ist, dann ist der Zaun immer so einen Meter oder mehr von der Küste, von der eigentlichen Kante weg. Ich denke, ihr wisst es alle aus den Nachrichten und sonst woher. Es besteht immer die Gefahr, dass da ein Stück abbricht von dieser Kante. Und dann gehe ich mit diesem Stück dann so ein ganzes Stück darunter. Da ist also schon manch einer umgekommen dabei. Und ich glaube, in unserem Leben ist es manchmal genauso. Wenn man immer so die äußerste Kante auslotet, kann man ganz schnell mal abstürzen und dabei umkommen. Aber mir geht es heute nicht um die Gefahren, sondern mir geht es heute um die Chancen. Und ich weiche heute mal von einem Grundsatz ab. Normalerweise lese ich immer einen Text und lege den dann aus. Heute habe ich mal drei Verse und werde die logischerweise nicht im vollen Umfang in ihrem Kontext auslegen, sonst fällt das Abendessen aus. Sondern wir werden uns jeweils einen Aspekt aus jedem Vers ansehen. Zunächst mal Johannes 13. Ein neues Gebot gebe ich euch, sagt Jesus hier, dass ihr euch untereinander liebt, wie ich euch geliebt habe, damit auch ihr einander lieb habt. Daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Also das ist erstmal ein Auftrag. Wir haben hier den Auftrag zu lieben. Und da stellt sich natürlich die Frage, was ist Liebe? Kann sein, dass wir das hier schon mal hatten, aber ich glaube, das kann man nicht oft genug sagen. Denn am liebsten würde ich ja jetzt hier eine Gesprächsrunde aufmachen und würde mal so fragen, was versteht ihr unter Liebe? Denn das ist in unserer Zeit ein Begriff, der definitiv nicht mehr eindeutig ist. Für manche ist Liebe einfach ein Synonym mit Sex, Liebe machen. Ja, da ist es einfach ein Synonym. Manche haben diese Vorstellung von der romantischen Liebe, so Schmetterlinge im Bauch und Verlust jeglicher Realität. das ist für mich nicht Liebe, das ist Verliebtheit. Da gibt es einen schönen Satz, Verliebtheit ist ein Zustand von vorübergehendem Schwachsinn, in dem Blech zu Gold wird. Oder vor etlichen Jahren im Deutschlandfunk etwas wissenschaftlicher waren, also Soziologen, Psychologen, eigentlich keine Theologen, waren alles so Wissenschaftler und die meinten dann, Verliebtheit und Liebe haben nichts miteinander zu tun. Verliebtheit ist eine Hormonstörung. Liebe hat etwas mit Verlässlichkeit, Zuverlässigkeit und Treue zu tun. Keine Christen, oder vielleicht waren es ja Christen, aber sie waren jedenfalls nicht in ihrer Funktion als Christen da, sondern als Wissenschaftler, die das gesagt haben. Und ich glaube, im biblischen Sinne, also die Wissenschaftler kommen der biblischen Definition von Liebe schon sehr nahe. Liebe heißt, Liebe leben heißt aus biblischer Sicht, wenn wir uns das mal genauer angucken, ich tue dir Gutes. Ich gucke, was ist gut für den anderen. Denn wenn wir uns mal angucken, daran erkennen wir Gottes Liebe, was er für uns getan hat. Ja, dass er seinen Sohn für uns gegeben hat, dass er für unsere Schuld bezahlt hat, dass er uns entgegenkommt. Jetzt kommt noch ein Bibelvers mehr, als ich eigentlich geplant habe, aber ihr kennt ja sicher alle den Vers, die Frau soll dem Mann untertan sein. Kennt ihr auch das, was danach steht, was den Männern gesagt wird? Ja, genau, ihr Männer liebt eure Frauen, wie Christus die Gemeinde geliebt hat, welcher sein Leben für sie gegeben hat. Ja, also die Männer sind aufgefordert, notfalls ihr Leben zu geben, damit ihre Frauen untadelig dastehen. Okay, ihr Männer, wer von euch wird diesem Anspruch gerecht? Okay, das ist ein anderes Thema. Ja, aber hier merkt man, Liebe hat etwas mit Taten zu tun. Ich meine, Verliebtheit ist schön, ja, aber sie kann auch in die falsche Richtung führen. Ja, also in meinem Bekanntenkreis hat dann jemand seine Frau verlassen und ist mit seiner Freundin zusammengezogen und hat dann gesagt, ich bin der Liebe gefolgt. Das hat er leider nicht mir direkt gesagt, sondern das habe ich auf anderen Wegen, sonst hätte ich gesagt, nö, du bist nicht der Liebe gefolgt, du warst einfach hormongesteuert. Das war in dem Moment, ist er der Verliebtheit gefolgt, hat der Verliebtheit nachgegeben. Die kann einen nämlich auch mal auf Abwege führen. Und dann ist einfach die Frage, und deswegen die Beispiele, Liebe hat immer auch etwas mit einer Entscheidung zu tun. Denn ich kann euch nur beauftragen, etwas zu tun, was ihr überhaupt irgendwie selber entscheiden könnt. Ich kann nicht sagen, jetzt fühl dich doch mal verliebt oder verlieb dich doch mal. Ja, das ist Schwachsinn, ja? Weil das kann ich nicht entscheiden. Das passiert oder das passiert nicht, da habe ich wenig Einfluss drauf. Aber ich kann dir sagen, Liebe, oder Jesus tut das ja, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Das ist ein Auftrag. Das heißt, das setzt schlicht voraus, dass ich das entscheiden kann, ob ich das tue oder ob ich das nicht tue. Ja, also das ist ein Auftrag. Das Zweite hier in diesem Vers ist nochmal, es ist das Kennzeichen der Christen, dass sie in Liebe miteinander umgehen. Jesus sagt, daran wird man erkennen, dass ihr meine Jünger seid, dass ihr Liebe untereinander lebt, dass ihr Liebe untereinander habt. Also nicht an eurer Theologie, auch nicht unbedingt an eurer Gesetzestreue oder irgendwas anderem, sondern daran, dass ihr Liebe untereinander lebt. Daran wird man erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Manchmal frage ich mich, wie gut bin ich da eigentlich erkennbar? Und wie gut sind wir als Gemeinde erkennbar? Der zweite Vers, ein zweiter, genau, aus dem Römerbrief. Denn was da gesagt ist, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht töten, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht begehren. Und was sonst angeboten ist, das wird in diesem Wort zusammengefasst. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Das heißt, ich brauche noch nicht mal die 10 Gebote, geschweige denn die paar hundert Vorschriften der Pharisäer, um zu wissen, was richtig und was falsch ist. Und das ist jetzt wieder die Frage aus meinem Jugendkreis damals. Was darf ich als Christ und was darf ich nicht? Da sagt Paulus hier, allen Normen, die es da irgendwie gibt und geben kann, sind eigentlich zusammengefasst in diesem einen Satz, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Und die ersten Gebote, also das erste Gebot, Gott über alles und so weiter, die sind zusammengefasst, liebe Gott über alles, von ganzem Herzen, mit ganzer Seele, mit aller deiner Kraft. Also in diesem Doppelgebot der Liebe steckt wirklich alles drin, was wir brauchen. Denn es ist, eigentlich muss man das gar nicht erklären, wen ich liebe, den töte ich nicht. Wen ich liebe, also es sei denn, auch da ist wieder ein falsches Verständnis von Liebe dahinter. Ja? Wenn ich Liebe heißt, ich will den anderen besitzen, dann kommt das mal vor, wenn ich ihn nicht besitzen kann und was weiß ich. Ja. Aber wenn ich ihn wirklich liebe, töte ich ihn nicht. Wenn ich ihn liebe, beklaue ich ihn nicht und so weiter. Wenn ich ihn liebe, dann will ich ihm nichts wegnehmen und so weiter. Das ist eigentlich in sich absolut schlüssig. Aber dann stellt sich die Frage nicht mehr in erster Linie, was darf ich alles nicht, sondern dann stellt sich die Frage, was kann ich tun, was für den anderen gut ist. Ich meine, diese Frage ist oft nicht leicht, die ist oft nicht leicht zu beantworten. Jeder, der Kinder erzieht, der weiß das. Ja? Ist das gut, wenn ich dem Kind jetzt diesen oder jenen Wunsch erfülle, oder ist das nicht gut? Ist es gut, wenn ich dem Kind mehr Freiheiten lasse, oder wäre es besser, ich setze die Grenzen etwas enger? In Klammern, ich bin davon überzeugt, Kinder brauchen Grenzen. Aber wie eng oder wie weit die sind, das kann man natürlich stundenlang diskutieren. Wie das im Einzelnen aussehen soll, darüber kann man ganz lange nachdenken und fragen und hin und her. Und ich denke mal, alle von uns, die Kinder haben, lieben ihre Kinder und doch gehen wir ganz unterschiedlich mit ihnen um und sind hoffentlich davon überzeugt, dass das gut und richtig ist, wie wir es machen. Das ist gar nicht immer so leicht. Was ist jetzt gut für den anderen? Gerade so auf der Autofahrt hierher ging mir das noch so durch den Kopf. Was heißt das denn, wenn ein Polizist zum Beispiel, vielleicht sogar ein Kriminalist, Kripo-Beamter, der soll jetzt seine Mitmenschen lieben, aber er soll sie natürlich auch überführen und so weiter, ihrer Strafe zu führen. Was ist in dem Falle denn gut für den anderen? Das ist nicht immer leicht zu sagen. Und das ist mit Sicherheit immer nicht immer der Kuschelkurs, sondern manchmal ist es auch gerade Liebe, den anderen die Konsequenzen aus seinem eigenen Tun erleben zu lassen. Ja, also ich habe noch mal so eine Weiterbildung Seelsorge auch gemacht und der Lehrer damals war Reinhold Rute, der sagt immer wieder, Erziehung heißt in Liebe fest sein. Ja, also konsequent sein in Liebe. Und das ist aber genau der Punkt, zu überlegen, was kann ich meinen Kindern, meinen Nachbarn Gutes tun. An der Stelle macht sogar die Feindesliebe wieder Sinn. Ergibt das wieder einen Sinn, zu sagen, ich liebe meine Feinde. Denn ich meine, wenn ich jetzt Liebe als wohlwollendes Gefühl empfinde, dann werde ich meine Feinde nicht lieben. Das geht nicht. Entschuldigung, also das ist schlicht unmöglich. Es ist eine gnadenlose Überforderung. Aber mit Gottes Hilfe auch meinem Feind etwas Gutes zu tun, das rückt schon wieder mehr in den Rahmen des Möglichen. Ja, weil ich kann zwar sagen, ich habe eine Mordswut auf dich im Bauch, aber ich gebe dir trotzdem die Hand. Oder ich lade dich trotzdem ein. Oder ich bring dir trotzdem was zu essen vorbei, wenn der andere das gerade braucht. Oder ich, ganz praktische Dinge, ja, kann ich trotzdem tun. Natürlich kostet das auch Überwindung. Aber ich sag mal, dem anderen jetzt gleich positive Gefühle entgegenzubringen, ist vollkommen unmöglich. Das geht menschlich nicht. Ja, Gefühle, das ist ja auch von Gott so gewollt. Solche Gefühle wie Ärger, Wut, die wir oft als negative Gefühle empfinden, die sind uns von Gott ja gegeben als Schutz. Ja, dass ich wütend auf den bin, das befähigt mich ja auch, mich gegen seine Boshaftigkeit zu wehren. Und Jesus sagt garantiert nicht, dass wir das nicht mehr tun sollen. Ja, es steht nirgendwo in der Bibel, lass dich von jedem übers Ohr hauen. Da steht zwar mal drin, du sollst lieber Unrecht leiden als Unrecht tun, aber das sollten wir auch wirklich wörtlich nehmen. Ja, wenn ich die Wahl habe, Unrecht zu tun oder Unrecht zu leiden, dann lieber Unrecht leiden. Aber nicht jedes Mal, wenn ich mich gegen Unrecht wehre, tue ich ja selber Unrecht. Ja, also Vorsicht mit solchen Aussagen. Sondern es steht da, du darfst dich durchaus wehren gegen deinen Feind, ja, gegen die Boshaftigkeit deines Feindes, aber ihm sollst du trotzdem Liebe erweisen. Und das, ja, wie gesagt, das ist mitunter dann sehr, sehr schwer festzustellen, was heißt das denn jetzt in diesem konkreten Fall, aber das ist eigentlich das, was gefordert ist. Es geht also nicht darum, wie viel Boshaftigkeiten kann ich mir denn leisten, ja, wie weit darf ich denn als Christ gehen, sondern es geht darum, was kann ich tun, damit aus dieser Situation Segen wird. Das ist eigentlich die Frage. Und deshalb ist die Frage, was darf ein Christ und was darf ein Christ nicht, grundsätzlich die falsche Frage. Die Frage lautet eben, was kann ich tun, damit Gottes Liebe in dieser Welt sichtbar wird? Und das ist eben genau die entgegengesetzte Frage. Und darin wird die Ordnung Gottes sichtbar. Und darin kommt letztendlich das Beste für alle zum Tragen. Denn, und damit sind wir bei dem letzten Vers, 1. Korinther 6, Vers 12, alles ist mir erlaubt, aber nicht alles dient zum Guten. Alles ist mir erlaubt, aber nichts soll Macht haben über mich. Da geht es im Kontext wirklich um Gesetzlichkeiten. Ja? Das also die einen, die halt sagen, die Feiertage müssen eingehört, das darf man essen, das darf man nicht essen. Und Paulus sagt, was soll's? Es ist mir grundsätzlich alles erlaubt. Aber nicht alles ist nützlich. Das heißt, die Frage ist nicht, was darf ich nicht? Da sagt Paulus, du darfst alles. Grundsätzlich erstmal. Es ist alles erlaubt. Aber nicht alles bringt dich weiter. Nicht alles bringt dich wirklich Christus näher. Nicht alles dient auch dem Ganzen. Wir sollen ja unsere Gaben, unsere Fähigkeiten, unser Sein auch in die Gemeinde einbringen, zum Nutzen aller. Und nicht alles nutzt und dient der Gemeinde. Manches stört und manches zerstört auch. Und da muss ich fragen, was dient dem Ganzen? Und die Antwort haben wir vorher gehabt, indem ich Liebe übe, indem ich liebevoll mit den anderen umgehe, diene ich Gott und das dient zum Guten. Und deshalb ist die Frage an mich ganz konkret jetzt, wie verhalte ich mich in den einzelnen Situationen? Was heißt das innerhalb der Ehe, Eltern, Kinder, in der Nachbarschaft, in der Gemeinde? Was bedeutet das? Was bedeutet das, wenn ich zum Beispiel jetzt beobachte, dass da jemand was lebt, was aus meiner Sicht gar nicht geht? Wenn ich Liebe üben will, und ich sehe das jetzt, ein Beispiel, das mir in letzter Zeit durchaus gelegentlich mal begegnet, es ist momentan ja so ein Mode-Trend unter manchen Jugendlichen, dass man also überall mit seiner Mütze rumläuft und die also auch neben Gottesdienst nicht unbedingt abzieht, das ist überhaupt kein Gedanke für diese Leute, die sich in dieser Kultur bewegen, weil man das Ding eben, ich weiß nicht, ob die das im Schlafen auch noch aufhaben, aber ansonsten jedenfalls immer. Und das ist einfach ein Zeichen einer Mode oder irgendetwas. Und ich habe das also mitgekriegt, dass dann eben jemand kam, der also wirklich jahrelang gar nicht gekommen ist. Dann kommt er einmal wieder an den Gottesdienst und dann wird er von hinten angeratzt, zieh mal deine Mütze ab. Tür ist einfach rausgegangen und nie wiedergekommen. War das Liebe? Ich glaube es nicht. Erstens ist es eine kulturelle Prägung, ja, dass wir aus Höflichkeit den Hut abnehmen. Ist mir auch schon passiert. Ich bin in eine Kirche reinmarschiert und ich habe überhaupt nicht daran gedacht, dass ich einen auf hatte. Und bin ich auch angeranzt worden. War für mich natürlich was anderes. Ich habe ihn abgenommen, damit war die Sache in Ordnung. Das war jetzt für mich kein Problem. Aber gerade für jemanden, der jetzt neu ist, der sich auch in unseren Gepflogenheiten nicht auskennt, da kann ich das doch einfach mal ansprechen und kann sagen, erstmal kann ich es erstmal tolerieren. Warum muss der andere so rumlaufen wie wir, damit er bei uns Jesus begegnen darf? Und wenn es mich wirklich stört, dann kann ich ja mal erstmal überlegen, warum stört es mich denn? Und dann gegebenenfalls auch den anderen mal fragen. Wir hatten in einem Chor eine Frau dabei, die also so, wenn wir unterwegs waren, auch mit Hose rumlief und ganz leger. Und kurz vorm Auftritt war die immer weg und dann kam sie mit Rock wieder. Also, wenn wir aufgetreten sind, grundsätzlich nur mit Rock. Und dann haben wir sie irgendwann auch mal gefragt, ob das für sie theologische Gründe hätte, dass sie sagt. Und dann hat sie uns ihre Geschichte erzählt. Sie hat gesagt, sie wollte als Teenie ein Junge sein. Sie wollte kein Mädchen sein. Und hat sich also auch entsprechend angezogen, war mit einer Motorradgang unterwegs. Und sie sagt, man konnte mich tatsächlich für einen Jungen halten. Also man konnte mich kaum da unterscheiden. Und dann ist sie irgendwann in diesem Alter zum Glauben gekommen. Aber aus dieser Kleidungsgeschichte, vielleicht sogar diese innere Einstellung, dass sie eigentlich lieber ein Junge wäre, hat sich ja erstmal nichts geändert. Und dann hat sie eine Schwester ganz liebevoll darauf angesprochen, hat sie gefragt, warum tust du das? Also ohne Vorwurf erstmal, ich möchte dich verstehen. Ich möchte verstehen, warum du das so machst. Und dann hat sie ja das erzählt, dass sie eigentlich lieber ein Junge wäre und so weiter. Und dann hat diese Schwester ihr schon deutlich, liebevoll, aber deutlich gesagt, du, das ist eigentlich eine Beleidigung des Schöpfers, denn der hat dich als Frau gewollt und als Frau gemacht und hat dich als Frau lieb. Und wenn du jetzt sagst, das finde ich nicht in Ordnung, dann sagst du ja, der Schöpfer hat einen Fehler gemacht. Und das hat sie so tief getroffen, im guten Sinne, dass sie das also verändert hat und dass sie jetzt, gerade wenn sie öffentlich irgendwie nach außen auftritt, ganz betont weiblich, und das war für sie eben dann der Rock, kann sicher auch was anderes sein, aber dass sie das ganz betont leben wollte. Sie war auch verheiratet, also als wir sie kennengelernt haben. Und das ist für mich so ein Beispiel. Lieben heißt auch, ich möchte dich verstehen. Du tust da etwas, was ich nicht gut finde, vielleicht. Meistens kommt das ja nur zu diesen Gesprächen, wenn das so ist. Wenn solange der andere das macht, was ich auch gut finde, kommt es ja meistens nicht zu solchen Überlegungen und zu solchen Gesprächen. Meistens ist es ja, wenn ich mich dran reibe. Und dann heißt Liebe auch, ich möchte dich verstehen. Ich möchte verstehen, warum du so handelst. Und wenn ich verstanden habe, wenigstens im Kopf, ich muss es ja nicht nachfühlen können, aber wenn ich wenigstens im Kopf verstanden habe, dann kann ich auch ganz liebevoll sagen, du hör mal, von der Bibel her denke ich, guck mal, Jesus ist damit so und so umgegangen oder Paulus sagt das und das. Und dann kriegt auch dieses, wir sagen immer dieses Ermahnen, kriegt einen ganz anderen Klang. Und es kriegt eine ganz andere Wertung. Ich möchte dich verstehen, ich habe dich lieb und deshalb möchte ich dir meine Bedenken einfach mal sagen. Deshalb möchte ich dir das einfach mal rüberbringen. Und wenn ihr euch mal anguckt, die Evangelien, wie Jesus in den verschiedenen Situationen agiert hat, dann ist Jesus eigentlich nur dann, in Anführungsstrichen, lieblos geworden, wenn er es mit Menschen zu tun hatte, die sich selber über andere gestellt haben. Die Pharisäer, da konnte er sehr scharf werden, oder die Händler im Tempel, die aus der Religiosität der anderen noch ihre Geschäfte gemacht haben. Ja, da hat Jesus durchaus sich eine Peitsche genommen und hat denen mal gezeigt, was geht und was nicht geht. Und in Matthäus 18, in dem Kapitel über Gemeindezucht, da macht Jesus das ja deutlich. Das Ziel ist immer, den anderen zu gewinnen. Das Ziel ist nicht, ihn am Ende rauszuschmeißen, sondern das Ziel ist immer, den anderen zu gewinnen. Und wenn wir mal darauf achten, was Gemeinde wirklich stört, dann ist es Lieblosigkeit. Achtet mal drauf, da wo wirklich Dinge zerbrochen sind. Wenn eine Gemeinde alt genug ist, gibt es da grundsätzlich Dinge. Ich weiß hier keine Einzelheiten von dieser Gemeinde, aber ich weiß, dass die Gemeinde alt genug ist, dass ich sicher bin, dass hier auch schon Dinge entsprechend gelaufen sind. Und achtet mal drauf, wo Dinge wirklich Gemeinde gestört haben. Es ist entweder ein falsches Verständnis von Liebe oder einfach offene Lieblosigkeit. Was dann zu Reibung. Daran können Familien zerbrechen, daran können Gemeinden zerbrechen, daran können Freundschaften zerbrechen. Und deswegen ist mir das so wichtig. Es ist alles erlaubt, aber es ist nicht alles nützlich. Und lasst uns doch das Nützliche, das Fruchtbare, das Gute suchen und darum ringen. Was bedeutet Liebe, Leben jetzt in dieser Situation? Ich sage nicht, dass es immer leicht ist. Garantiert nicht. Steht auch nirgendwo in der Bibel, dass Gemeindeleben immer leicht ist. Aber ich glaube, dass wir daran einen Maßstab haben, der uns helfen kann, wirklich den richtigen Weg zu finden. Das zu finden, was eben, um es hier mit Paulus zu sagen, was dem Guten dient. Und das wünsche ich mir für uns alle, dass uns das gelingt in all unseren Lebensfeldern. Ich habe es jetzt mal so an dem Privaten, ihr dürft das gerne auch auf das Arbeitsfeld übertragen, auf das Berufliche. Es gilt im Grunde dasselbe. Und dann werden wir Segensspuren hinterlassen, da wo wir sind.